Bierprobe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
Hallihallo!
Schönen guten Tag!
Ja, willkommen zurück zur Craft-Probe. Heute mit Biergeschichte Teil 2. Beim letzten Mal haben wir irgendwann festgestellt, dass wir uns ja so ein bisschen verquatscht haben. Ja, wir haben einfach viel zu viel geredet. Ja.
So ist das manchmal bei geilen Themen, spannenden Sachen.
Ja, dann kommt man so ein Schwärmen.
Ja.
Ja. Was trinkst du denn heute? Vielleicht sollten wir damit anfangen, weil es ist ja heute was Besonderes. Das habe ich dir ja mitgebracht.
Ja, du hast mir wirklich was Besonderes mitgebracht. Und zwar hast du mir ein Bier mitgebracht, was mega nachhaltig gebraut ist.
Ja, es heißt Knerzje. Ich habe mich mit dem Gründer Daniel Antes in Frankfurt getroffen und er war so freundlich und hat mir ein Bier für dich mitgegeben, weil ich ihm hiervon erzählt habe und er meinte so, hey, coole Sache und das ist mega interessant, weil das ist Bier, wo quasi ein Drittel des Malzes durch altes Brot ersetzt wird. Das ist Bio-Brot, was quasi was einfach überproduziert wurde.
Mhm.
Und das kriegen die von einer Bio-Bäckerei aus Wiesbaden. Und daraus machen die dann quasi, damit ersetzen sie einen Teil ihres Malzes. Voll interessant irgendwie, ne?
Für alle, die es vielleicht nicht wissen, du bist ja auch mit deinem eigenen Podcast sehr erfolgreich unterwegs. Und bist da in der Nachhaltigkeitsschiene.
Ja, genau. Deswegen habe ich auch mit ihm über das Bier gesprochen.
Mega
interessant. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich in dem Rahmen mal so über Bier spreche.
Mhm.
Es hat sich so ergeben und jemand hat sich vorgenommen, nachhaltiges Bier zu brauen. Und so sind
der
wir dazu gekommen.
Der Name ist cool. Knerzje, ne?
Ja, das ist Brot, Endstück, sagt man auf Hessisch.
Richtig.
Also ich komme auch aus Hessen und da sagt
du
man eben so.
Den Ausdruck?
Knerze, ja klar.
Ich kenn's nicht. Bei uns heißt es Kanten.
Ja, nee, bei uns heißt es Knerze. Ja,
wichtig.
Oder Knerze, also es ist immer so mit dem so ein bisschen gespielt, aber prinzipiell ist mir ein bekannter Begriff.
Super. Hier steht hinten was Witziges, echte Nachhaltigkeit, jede Flasche leistet einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung. Das ist fast so cool, wie es für den Regenwald. Nee, also
er kommt aus der Lebensmittelrettungsecke, beziehungsweise aus der Lebensmittelverschwendungsecke. Okay. Und so ist er quasi auch auf die Idee gekommen, dieses Bier zu brauen.
Ja, ist ja eigentlich auch irgendwo ein alter Gedanke, sage ich mal. Oder die Verbindung zwischen Brauern und Bäckern gab es ja eigentlich schon immer, beziehungsweise früher noch mehr als jetzt. Es gab halt dieses Dreieck zwischen Bauern, Bäckern und Brauern. Die sich so die Bälle zugespielt haben. Also der Brauer hat seinen Treber an den Bauern weitergegeben und der Brauer hat dem Bäcker seine Hefen gegeben und es gab schon immer diese Verbindung, diese Zusammenarbeit zwischen diesen Handwerken.
Ja, es gibt ja auch dieses Gerücht oder diese Legende, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber dass das erste Bier quasi entstanden ist, weil jemand Wasser über ein Brot gekippt hat, sozusagen. Was da ja irgendwie auch ganz gut reinpasst, so in diese Legende, ne? Also ist irgendwie, ich finde es super interessant. Er hat
ist
auch gesagt,
mega süffig,
ja,
macht echt Spaß, das Bier zu trinken, also Top-Bier. Macht echt Freude. Ich glaube, hätte ich jetzt die Möglichkeit, mehr Brot retten.
Er hat auch gesagt, er wollte auf jeden Fall ein massentaugliches Bier. Also es war jetzt nicht so das Ziel zu sagen, okay, wir machen jetzt was total Nischiges, sondern einfach zu sagen, okay, wir wollen möglichst viel von diesem Brot irgendwie noch weiterverarbeiten.
Mhm, top, super.
Let's do it, massentauglich. Und ich finde also die Idee ziemlich cool. Ich konnte es jetzt noch nicht probieren, aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann nachholen.
Sehr gut.
Ja.
So, jetzt sind wir auch schon wieder tief in das Thema der dieses Bieres eingetaucht.
Das war ja schon wieder so ein bisschen historisch. Ne? Also wir könnten jetzt eigentlich direkt einsteigen.
Das ist eigentlich eine gute Brücke, ne?
Ja, also
wir hätten schon bei diesem Dreieck umswitchen müssen.
Ja, da hast du recht.
wie kriegen wir das jetzt hin?
Naja, also, wo haben wir denn beim letzten Mal aufgehört? Wir waren kurz vor Antike.
Genau.
Wir waren,
also wir hatten die Ägypter besprochen, wir hatten wirklich die ganz krassen Anfänge der Biergeschichte besprochen, waren dann schon so in dem mitteleuropäischen Bereich oder Gebiet, so drittes Jahrhundert vor Christi ungefähr. So. Und ja, haben jetzt eigentlich so die Antike als nächsten großen geschichtlichen Schritt.
Wenn man sich das anhört, hört sich das an, als wären wir gar nicht weit gekommen, aber wir haben trotzdem ewig gelabert. Das ist der Wahnsinn. Okay, dann ziehen wir jetzt ein bisschen durch. Wir haben ja echt noch viel zu tun, bis wir dann heute ankommen.
Auf jeden Fall. Ja, können wir machen.
Wie war es denn in der Antike mit dem Bier? Hat es da auch so eine große Rolle gespielt wie in Ägypten?
Ja, also Bier spielte schon immer eine große Rolle, ne? Und in der Antike war es ja so, da gab es halt die Kelten, die Germanen und die Römer. Und die Germanen, die waren halt sehr bekannt für das Biertrinken und war halt eine Biertrinkernation quasi. Und der Witz ist aber, die Germanen haben kaum Sachen dokumentiert oder aufgeschrieben. Deswegen gibt es die meisten Mitschriften von den Römern über die Germanen.
Die haben die als Barbaren gesehen, ne?
Genau, als Barbaren.
Daran erinnere ich mich noch aus dem Lateinunterricht, ja, dass die waren nie gut weggekommen.
Nee,
echt,
die sind
nie.
Nicht gut weggekommen. Aber das liegt halt auch an den Römern. Natürlich sind die Römer Feinde gewesen von den Germanen und andersrum. Und nur die Römer haben über die Germanen geschrieben, nicht andersrum. Von daher ist es irgendwie klar, dass die Germanen dann schlecht wegkommen.
Mhm.
Und was halt auch immer ein großes Thema war, wenn die Römer über die Germanen geschrieben haben, dass sie halt Bier tranken und kein Wein. Ne? Das hat ja so die zwei Stämme quasi abgegrenzt auch voneinander.
Also ein Bier hat Kriege ausgelöst, könnte man sagen.
Sozusagen, ja. Unter anderem auf jeden Fall. Und ja, es waren halt unterschiedliche Kulturen. Und die einen waren feste Weintrinker, die anderen feste Biertrinker. Und es gibt zum Beispiel von einem römischen Schriftsteller einen Beweis dafür, dass halt wirklich diese Bierkultur sehr angesehen war. Denn er beschreibt ein Getränk, was ja aus Gerste oder Weizen hergestellt wird und ähnlich sei wie Wein. So wird es quasi beschrieben von dem Römer über die Germanen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Geschichten, wo halt das Bier der Germanen wirklich in Verbindung gebracht wird. Und ist spannend.
Das glaube ich. Aber ich finde es interessant, dass er es so beschreibt, wie als wäre Bier wie Wein. Weil ich finde, die Getränke sind so gänzlich unterschiedlich. Also ich weiß natürlich nicht, wie es in der Antike war. Ne? Es kann natürlich sein, dass das da irgendwie sich noch so ähnlich war. Vielleicht beides so,
ja,
ich weiß nicht, in eine ähnliche Richtung ging.
Genau, es war natürlich nicht so richtig perfekt produziert wie jetzt, dass man wirklich so krasse Absplitterungen machen konnte in der Beschreibung. Mhm. Aber die Biere, die waren früher trüb, süßlich, kohlensäurearm und hatten lange nicht den Alkoholgehalt wie jetzt.
Stimmt, das hatten wir auch schon, glaube ich, dass Biere früher halt einfach nicht so betrunken gemacht haben und deshalb konnten die ja auch beim Bau von den Pyramiden
zum Beispiel
mega viel Bier trinken, ohne dann eben
2-3 Krüge pro Tag, genau.
Ja, ohne, und ich meine, die Pyramiden sind ja auch was geworden. Und das geht halt nicht, wenn du dann nur betrunken hast,
nee,
sonst
klar,
kriegst du
genau
da keinen Stein hoch.
Ja. Und genau, das macht es vielleicht auch so krass, dass es halt so ein bisschen eine Ähnlichkeit hat.
Vielleicht,
weil die Weinproduktion wird demzufolge auch nicht so krass gewesen sein. Und am Ende waren die beiden Produkte halt nicht lange haltbar. Und dann ist es vielleicht beides einfach gekippt. Ne? Und dann hat es halt irgendwie gleich.
Ja, beides so ein bisschen süß vielleicht und beides eben einfach.
Bisschen säuerlich auch.
Ja, genau, so ein bisschen am Prickeln und schon hast du irgendwie so ein bisschen eine Ähnlichkeit. Ne? Das ist natürlich, ja, kann man nicht vergleichen mit heute.
Nee.
Finde ich eigentlich schade, dass man das nicht irgendwo mal probieren kann. Ich würde das wirklich gerne mal testen, wie
war
das damals, also wirklich mit den Möglichkeiten, die sie damals hatten und auch nach den alten Anleitungen. Ich würde das wirklich gerne probieren. Wirklich.
Also ich bin froh über unsere Edelstahltanks. Wo das Bier
ja, aber es
ganz
war mal ein
rein.
Cooles Experiment. Ich war mal im Hessenpark und im Hessenpark kannst du alles machen im Endeffekt. Also kannst du auch selber Nagel schmieden und alles.
Mhm.
Ne? So wie man es eben früher gemacht hat, du kannst da filzen und keine Ahnung. Also es ist halt so ein alter Dorfpark im Endeffekt, der zeigt, wie war das Leben früher. Und ich finde, da würde so etwas gut reinpassen. Das ist natürlich eine andere Zeit, die das darstellt, aber so in so einem Kontext könnte ich mir das richtig gut vorstellen, so ein mittelalterliches Bier oder so.
Mhm. Ja. Ist eine Idee, kannst du ja mal dem Hessenpark schreiben.
Die sagen dann bestimmt ja. Natürlich, wenn sie das vorschlagen, Frau Becker, dann machen wir das.
Übrigens, um die Haltbarkeit von dem Bier noch ein bisschen zu erweitern, wurde dann auch in der Antike schon die ersten Krutmischungen eingesetzt. Also diese Kräutermischung, um die Biere haltbarer zu machen oder halluzinogen wirken zu lassen. Es wurden Kräuter wie Myrte, Gagel oder Johanniskraut beigesetzt. Und um halt wirklich diesen Rauschzustand oder diese Rauschwirkung zu erhöhen, wurden auch Kräuter eingesetzt wie Bilsenkraut, Stechapfel und Borst, die halluzinogen wirken.
Ja. Noch nie gehört tatsächlich. Ich bin jetzt auch nicht die Bewandertste auf diesem Gebiet, aber ist auf jeden Fall auch krass, dass die sowas da reingemischt haben. Also einfach eine ganz andere Kultur, die es um dieses Getränk gab. Voll, voll faszinierend. Wie ging es dann weiter? Ich habe irgendwie, wenn ich so an Biergeschichte denke, ehrlich gesagt immer so mittelalterliche Dorfkneipen irgendwie vor Augen.
Dorfkneipen?
Naja, ich weiß nicht, wenn man so Filme schaut oder so, dann sieht man die immer wieder, die Männer da so ausgelassen feiern, dann ist da das ein oder andere Freudenmädchen dabei und das ist so das Bild, was ich so vom Mittelalter habe, ehrlich gesagt. Und dann gibt's die Hausmütterchen, die halt zu Hause sitzen müssen, während Papi feiern geht, sozusagen.
Also es war auf jeden Fall so, dass die Hausmütterchen, die du gerade beschrieben hast, das Bier gebraut haben.
Echt?
Weil Bier war immer eine Aufgabe der Frau.
Das ist verrückt.
Man geht davon aus, dass diese Kaffeekränzchen, die es irgendwann gab, aus Bierkränzchen quasi stammen. Also, dass sich die Hausfrauen zusammen getroffen haben zum Mittag oder nachmittags, um einfach zu besprechen, wie man denn am besten Bier braut, damit man sich zu Hause nicht lächerlich macht und seine Aufgaben nicht gut erledigt. Und
das
war Hausfrauenarbeit. Kochen, brauen, putzen, das waren so die
Kochen,
klassischen Sachen.
Brauen, putzen. Ist ja interessant.
Ja. So war es halt im Mittelalter auch. Und aus diesen Treffen wurde dann irgendwann, nachdem es genug Brauereien im Dorf gab und nicht jede Hausfrau dann irgendwie zu Hause was zusammenrühren musste, kam dann halt der Kaffee. So.
Kaffee als Ersatzdroge für Bier.
Quasi.
Okay. Also in Wirklichkeit ist Bierbrauen Frauensache.
Ja.
Würde man gar nicht meinen in unserer immer noch sehr klischeebehafteten Gesellschaft, aber krass. Aber klar, warum nicht? Also warum sollten Frauen nicht brauen?
Ja, warum auch nicht? Also
eben, also deswegen, klar.
Klar.
Cool, aber ich hätte nicht gedacht, dass das damals schon so war. Ich dachte, das ist so ein Ding, das Heiligtum der Männer, da lassen die doch keine Frauen ran. So
Nee. Die Männer hatten damals anscheinend andere Sachen zu tun.
Ja, ist doch schön. Kommt drauf an, was sie zu tun hatten. Aber ja, erstmal interessante Geschichte. Und kam da dann schon der Hopfen hinzu? Oder ist das eher auch noch ein bisschen später? Oder wann darf ich mit dem Hopfen rechnen? Oder ist das so eine junge Erfindung? Weil wir hatten jetzt eben schon so die Grut, ist jetzt gezielter eingesetzt worden, ne?
Ja, genau.
Also ich finde diese Sache mit dem Hopfen halt so interessant irgendwie. Ja, weil Hopfen heute so eine große Rolle spielt. Mhm. Auch in den ganzen Craft-Bieren wird sehr viel mit dem Hopfen gespielt.
Ja.
Und es hat so lange einfach keine Rolle gespielt, was ich total krass finde.
Aber das ändert sich dann in der Zeit. Also zum späten Mittelalter hin wird dann wirklich der Hopfen weitestgehend eingesetzt in den Bieren.
Echt?
Ja.
Okay.
In dem Zusammenhang wird ganz oft Hildegard von Bingen auch genannt, also wenn es um den Hopfen allgemein geht. Da streiten sich so ein bisschen die Geister. Also die hat schon in ihrem Klostergarten viel mit Kräutern zu tun gehabt und halt auch diese Wirkung vom Hopfen wirklich gut beschrieben oder als einer der Ersten oder eine der Ersten das wirklich mal schriftlich festgehalten. Sie beschreibt da halt eine konservierende Wirkung bei Getränken. Das wird immer gerne zitiert in Verbindung mit Bier. Und halt andere positive Eigenschaften von dem Hopfen.
Was sind das denn für positive Eigenschaften? Was hat denn der Hopfen noch?
Also die Haupteigenschaft von dem Hopfen ist natürlich die konservierende Wirkung. So, ne? Die Bitterstoffe halten halt quasi natürliche Feinde zurück und machen das Ganze auch mikrobiologisch stabil.
Also gegen Bakterien und sowas. Genau. So wie so eine desinfizierende Wirkung eigentlich, nur halt innerhalb von einem Lebensmittel, in dem Fall
das
Getränk.
Natürlich hat es noch ganz viele andere Eigenschaften. Ich glaube, wir müssen auch mal eine Podcast-Folge über den Hopfen machen, weil der einfach nur krass ist.
Ja, auf jeden Fall.
Weil natürlich rundet er das Bier ab und macht wirklich viele, viele schöne Dinge in dem Getränk.
Ist ja auch für uns heute im Endeffekt, also das, was auch den Biergeschmack ausmacht, ne? Also klar, es gibt, es gibt auch sehr malzige Biere, die eben
genau,
sehr malzig sind.
Spielt natürlich eine
aber trotzdem, bei vielen Bieren spielt der Hopfen einfach eine ganz, ganz große Rolle. Ohne Hopfen wäre Bier nicht Bier.
So, richtig, genau.
Muss man halt ganz klar sagen.
Ja. Nee, und da wird auch wirklich viel, viel cool, viele coole Sachen gemacht.
Gott, unsere To-Do-Liste wächst.
Ja, ja, das wird nie aufhören. Die Bierwelt ist groß. Und es gibt halt auch über 400 Hopfensorten, die verwendet werden können oder die verwendet werden. Und mega spannend. Mega spannendes Thema. Wir machen da eine separate Sendung.
Wäre ich auch dafür. Okay, genau. Gut. Wir sind jetzt Mittelalter.
Ja.
Ende Mittelalter. Es wird jetzt erstmals Hopfen eingesetzt.
Genau, richtig. Es werden auch Verbote gemacht, dass halt spezielle Krutbestandteile nicht mehr verwendet werden dürfen. Und also zum Beispiel Gagel oder so wird dann wirklich auch verboten. Und solche anderen Sachen wie Stechapfel und Pilzenkraut und so, die halt wirklich als Rauschmittel dann dem Bier noch zugegeben werden oder wurden, werden dann halt verboten, genau. Und was eigentlich wirklich nennenswert ist im Mittelalter, ist, dass die Hansestädte dort wirklich eine Vorreiterrolle hatten. Also
Hamburg, Bremen oder?
Genau. Mhm. Ja, zum Beispiel Hamburg hatte über 450 Brauereien zu einem Zeitpunkt, so im 14. Jahrhundert.
Das ist ganz schön viel, oder?
Das ist mega viel, wenn man bedenkt, dass es noch lange keine Großstadt war wie heute. Also
ja, klar, stimmt.
Die Einwohnerzahl war wirklich viel, viel geringer und die waren da wirklich krass unterwegs.
Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber man hat ja auch gesagt, oder war es nicht so, dass irgendwie in vielen Dörfern oder Städten zuerst die Brauerei stand und dann die Kirche?
Ja, das wird oft erwähnt.
Oder? Das habe ich auch schon mal irgendwo aufgeschnappt. Und
das war vor allem so, wo nach Amerika oder Südamerika ausgewandert wurde oder die Welt entdeckt wurde quasi. Mm. Dort war es dann halt ganz oft so, dass die Leute mit Bier versorgt werden mussten, um den Rest alles irgendwie zu bewältigen.
Na klar, also ich meine, wenn du ein Land aufbauen und ein Volk ausrotten willst, dann brauchst du halt Kraft und Bier ist halt Energieträger.
Ja.
Sieben Bier sind auch ein Schnitzel.
Ja, aber ich würde 8 Bier empfehlen, weil man will ja auch noch was trinken.
Oh.
Ja. Okay. Gehen wir mal weiter hier.
Ja, bitte.
Zum Beispiel, was ich auch einen interessanten Fakt finde, ist der Kölner Bierkonsum. Der ist nicht ganz eindeutig messbar, weil halt unterschiedliche Quellen unterschiedliche Sachen angeben. Aber man geht von einem Pro-Kopf-Konsum in Köln aus im 15. Jahrhundert von 175 bis 295 Liter pro Jahr.
Das heißt, jeder hat mindestens einen halben Liter am Tag getrunken.
Mindestens, ja. Also momentan haben wir einen durchschnittlichen Bierkonsum von 103 Litern pro Bundesbürger.
Also fast das Dreifache teilweise, was da angenommen
genau,
wird.
Genau, ja.
Krass.
Finde ich schon krass.
Das ist, das ist eine ganz schön hohe Zahl auf jeden Fall.
Ja, nochmal kurz zu Hamburg zurück, was ich noch sagen wollte. Ich hoffe, es hören jetzt nicht so viele Bayern zu, aber zum Beispiel das Weizenbier kommt nicht aus Bayern, wie
nicht.
Viele denken. Nein, das kommt aus der Hansestadt. Oder das Bockbier kommt eigentlich aus Einbeck. Das war nämlich das Einbecksche Bier.
Ah, und daraus wird dann ein Bockbier.
Richtig, irgendwann geworden.
Okay.
Und so weiter und so fort. Also die bayerische Bierkultur ist natürlich mega krass, ne? Und wie sich das entwickelt hat. Und auch in der späteren Geschichte hat sich da einfach mega viel geändert und viel, viel positive Sachen in dem Raum entwickelt. Aber so wirklich manche Punkte der essentiellen Biergeschichte hat nicht mal in der Nähe von Bayern stattgefunden.
Ja, hoffentlich ist jetzt niemand enttäuscht davon, die Wahrheit gehört zu haben. Nee. Wollen ja auch keine Bundeslandidentität irgendwie zerstören.
Ja, das könnte kritisch werden, ne?
Aber ich glaube, das ist so ein stolzes Völkchen, das geht nicht.
Nee. Genau.
Okay, wenn wir jetzt mal so vom Mittelalter vielleicht einen Sprung in die Zukunft wagen, wir müssen ja irgendwann noch um heute ankommen, ne?
Ja, verplappern wir uns hier schon wieder, oder? Naja, tatsächlich sind wir schon gut vorangeschritten.
Ja, okay. Deswegen.
Also so in der nächsten, oder der nächste große Punkt in der Chronologie wäre so das Reinheitsgebot. Da haben wir aber schon gesagt, dass wir da auf jeden Fall auch eine separate Sendung machen.
Ja, auf jeden Fall, hallo, da lohnt sich ja total. Also da gibt es ja echt so viel, was da diskutabel ist.
Da können wir uns wahrscheinlich mal richtig streiten hier.
Also zwischendrin wurde irgendwann das Reinheitsgebot, genau, was wir heute noch mehr oder minder so kennen, wie es damals war, eingeführt. Ich sagte mehr oder minder. Ich habe schon relativiert.
Naja, wir diskutieren das wann anders.
Alles klar. Alles klar, machen wir. Genau. Gut.
Was vielleicht noch ganz witzig ist, ist so der Zusammenhang mit der deutschen Eisenbahn. Die erste Strecke war nämlich zwischen Nürnberg und Fürth. Und das erste Transportgut der ersten Eisenbahn in Deutschland war ein
Bier. Wenn du so fragst, ist es immer ein Bier. Dann ist die Antwort einfach, egal auf welche Frage, Bier.
Ja, besser gesagt zwei Fässer, die wurden dann da mit drauf genommen und ja, waren bei diesem geschichtlichen Ereignis dabei.
Ich finde es vor allem lustig, dass du irgendwie so zwei Fässer transportierst. Nimmst so eine Eisenbahn, ja, transportierst was und dann transportierst du so zwei Fässer Bier, was irgendwie gar nichts ist im Gegensatz zu so einer riesigen Eisenbahn. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Übrigens ist es eine Strecke von 6 Kilometern etwa, glaube ich.
Achso, ja, also Nürnberg, das Bier hat es auch weit geschafft.
Also, ja.
Also es ist, ja, hat auf jeden Fall das Tanzen überwunden,
aber
die vorher.
Es war Bestandteil. Also,
ja, es war dabei. Ne,
Bier spielt eine Riesenrolle und in so einem Moment hat sich es dann halt mal wieder bewiesen. Genau.
Wir wollten ja auch anstoßen, ne? Also. Wenn du bei der ersten Eisenbahnfahrt dabei gewesen bist, dann wolltest du danach sicherlich irgendwie hier übelst die
Sause.
Nicht die Korken knallen lassen, das macht man ja bei Bier nicht, aber.
Es gibt auch Bier, wo man Korken knallen lassen kann. Aber
kann stimmt, bei unserem selbstgebrauten ist doch auch fast explodiert.
Ja.
Das war aber nicht gewollt, von daher.
Aber es gibt zum Beispiel.
Unter einen Teppich und ist weg.
Ja, genau. Wir gehen jetzt einfach weiter zum Lambic-Bier zum Beispiel oder zur Eau de Gueuse, das sind so Bierstile, die werden gerne mal in Champagnerflaschen,
ne?
Ja. Mit Korken und
viel Tamtam.
Genau. Aber berechtigt.
Ja.
Verkosten wir mal demnächst. Genau. Ja, und dann, was auch noch eine witzige Story aus dem 19. Jahrhundert ist, die Münchner Bierrevolution.
Die Münchner Bierrevolution, davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Erzähl mal, was ist denn da passiert?
Kurzform ist, dass der König Ludwig der Erste, wenn ich mich nicht irre.
Der auch Neuschwanstein oder so?
Keine Ahnung.
War das nicht so ein Prunkschloss, was auch von irgendeinem Ludwig gebaut? Ach, ich habe keine Ahnung. Also Könige in Deutschland, ich bin ganz schlimm.
Ja, tut mir leid. Kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen, sorry. Aber auf jeden Fall dieser Ludwig der Erste hat in München den Bierpreis um 1 Pfennig angehoben und die Leute sind auf die Straße gegangen und haben mega krass demonstriert und haben ja Gläser, Krüge, alles umhergeworfen, um den der Revolution oder der, wie sagt man, ja, Ausdruck zu verleihen, ihrer Wut, genau.
Ihren Aggressionen.
Genau.
Aber wie viel ist denn 1 Pfennig? Wie teuer war denn damals bitte ein Bier, dass 1 Pfennig sowas auslöst?
Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil ich mir eigentlich auch vorgenommen habe, eine Extrasendung drüber zu machen.
Über die Münchner Bierrevolution. Ja. Okay.
Und vielleicht noch
andere
krasse.
Das wird lustig, das wird nur so Frage-Antwort. Hallo Ludwig, was ist da
Ereignisse
passiert?
Ja. Nee. Ich glaube, das wird mega spannend. In dem Zusammenhang könnten wir ja auch noch die Porterflut aus England mit besprechen.
Da muss ich erstmal mir ein Biergeschichtsbuch besorgen und das immer alles nachlesen. Das habe ich überhaupt nicht auf dem
Schirm. Dafür bin ich doch da.
Ja, aber ich muss ja auch so ein bisschen planen, wenn ich den Zahn. So grob, so, was ist da, wann ist das?
Kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall gibt es wirklich krasse Ereignisse, die sich abgespielt haben, wo es um Bier geht.
Und Bierpreise offensichtlich. Und Bierentzug.
Bier
oder vermeintlicher Bierentzug. Weil Menschen fürchten, nicht genug Bier zu bekommen.
Ja, das ist ja auch das Schlimmste, was einem passieren kann.
Furchtbar. Es ist nicht lebenswert. Aber, um jetzt nochmal vielleicht den Bogen so zum Hier und Jetzt zu schlagen, haben wir es geschafft, dass wir jetzt wieder in einer Welt leben, in der es ganz, ganz verschiedene Biersorten gibt. So auch sehr erschwinglichen Preisen teilweise. Also man hat ja wirklich eine Preisspanne, die irgendwie bei, ich weiß nicht, 50 Cent losgeht oder so und dann hochgeht bis Open End wahrscheinlich.
Doch auf den Schluck.
Mhm. Und dementsprechend, das Bier hat mit der Menschheit einiges mitgemacht, muss man sagen.
Richtig, also genau.
Hat eigentlich die Menschheit begleitet auf all ihren Wegen irgendwie. Und
auf jeden Fall.
War einmal mit am Start. Mhm. In allen Lebenslagen. Also es ist ein bisschen wie eine gute alte Freundschaft. Oder?
Eine ziemlich gute Freundschaft. Ja, also bei mir eine sehr, sehr gute Freundschaft.
Und auch eine enge Freundschaft.
Ja, sonst auch eine enge,
würden
ja.
die Leute auch
täglich
nicht
täglich Kontakt und...
Ja, bei dir. Ob das so gut ist, aber ja.
Naja, Freundschaften muss man pflegen und...
Ja, du machst das eben
halt
sehr intensiv.
Und
ja, ja.
So muss es halt sein in meinem Auge.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hatten ja vorhin noch die Bayern angesprochen, kurz.
Die Bayern?
Ja.
Die Bayern. Ach so, ja, ja. Die denken, die Biergeschichte ist quasi ihnen zuzuschreiben.
Genau.
Aber in Wirklichkeit ist ihr Einfluss gar nicht so groß.
Genau, allerdings kommen wir jetzt quasi zu den krassen Sachen, die in Bayern stattgefunden haben und die auch ausschlaggebend waren für die Bierkultur, die sie jetzt feiern.
Okay.
Denn der Raum in Bayern hat erstens untergärige Bierstile vorangetrieben, beziehungsweise sehr stark ja, in der Bierwelt bekannt gemacht. Also zum Beispiel war es ein bayerischer Braumeister, der in Pilsen das erste Pilsner gebraut hat.
Ah, stimmt, das hatten wir schon.
Genau.
Ja.
Oder auch die technologischen Mittel, die einfach das Bier bzw. die untergärigen Bierstile vorangetrieben oder vorantreiben konnten, wurden in Bayern erfunden.
War das nicht so eine Art Riesenkühlschrankfabrik? Also
genau, die Kältemaschine.
Genau, Kältemaschine, das
war
das Wort.
Karl von Linde.
Ich dachte gerade so irgendwas. Das war Karl von Linde?
Das war Karl von Linde, ja.
Oh mein Gott, ich habe mich mein ganzes Leben gefragt, wer Karl von Linde ist, weil ich neben einer Straße, die so heißt, halt gewohnt habe. Krass, okay, Karl von Linde hat also eine Kältemaschine erfunden. Okay, krass, cool.
Und das nur, weil eine Brauerei danach gefragt hat.
Ach was.
Ja.
Und deswegen haben wir halt Kühlschränke.
Nee. Quasi.
Ach krass, okay. Und ist das der gleiche Linde, weißt du das? So, es gibt so eine Firma mit einem blauen Logo. Ist das so heute noch Linde?
Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das... Die Firmengeschichte kenne ich leider nicht.
Ja, ja, nee, ist ja okay.
Ich konzentriere mich hier auf das Bier.
Vielleicht kennst du das ja. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und werde später alles Wikipedia-en.
Ja, wir gucken nochmal. Ihr könnt ja auch nochmal parallel gucken. genau. Wo war man denn jetzt stehen? Bei Karl von Linde, Kältemaschine.
Cooler Typ.
Cooler Typ, mega cooler Typ. Und das war halt auch so ein bisschen der Grundstein dafür, dass wirklich die Bayern sehr präzise, ordentlich, sauber ihre untergärigen Biere brauen konnten.
Klar.
Und eigentlich ist das so der Grundstein für den Erfolg der bayerischen Bierkultur. Weil die konnten halt dann auch mit anderen technologischen Mitteln halt diese Bierproduktion perfektionieren und wirklich einfach weltweit exportieren und alles.
Mhm. Verrückte Sache. Also, dass es dann an so Technikgeschichten im Endeffekt wieder hängt, dass es irgendwie dann erfolgreich wurde. Ja, total krass. Coole Sache. Also, finde ich super interessant.
Mega. Wir haben jetzt auch schon einige Minuten hier wieder.
Ja, ich merke auch schon die ganze Zeit so, wir müssen ein bisschen aufpassen mit der Zeit.
Ja.
Aber ich hoffe, dass da jemand bis zum Schluss dran geblieben ist.
Bestimmt. Vielen Dank dafür, wenn es der Fall ist.
Ja.
Wir sehen uns dann nächste Woche Freitag.
Ja, wir sind ja jetzt so ziemlich in der Neuzeit angekommen.
Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen was klären, geschichtlich.
Oh ja, ich denke schon.
Gut, bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Das war die Craftprobe, dein Bierpodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst!